herzlich willkommen zu unserer 74. Folge von Kaffeestuhle Gin. Hallo Immi.
Hallo Anna.
Da sind wir.
Endlich mal wieder.
Das erste Mal nach der Sommerferienpausenzeit.
Krass. Ja, die letzte Folge war am 27. Juni.
Ja, Alter, es ist nie gut.
Wir machen haben zwei ganze Monate nichts gemacht. Ja. Aber gut, wir waren ja auch ferientechnisch dann zumindest anderthalb Monate beschäftigt.
Giltet das als...
Obwohl, nee, das stimmt ja gar nicht. Wir haben doch zwischendurch einmal diese Live-Geschichte gemacht.
Das war sehr schön übrigens, fand
das
ich.
Das Insta-Live, das war ja im Grunde wie eine Podcast-Folge.
Nur das nicht als Podcast.
Nee, ist richtig. Aber wir... du Schlaubi. Warte mal, wann war das denn?
Juli.
Ich gucke da mal. Ah, sei ruhig.
Sehr ruhig.
Das war am 29. Juli.
Na gut.
Siehst du, das ist ein bisschen mehr.
Ja, aber es sind dann 4 Wochen und jetzt schon wieder 4 Wochen fast. Ja. Also mehr. Das ist ja nicht...
Nee, aber gut, jetzt haben wir es endlich mal wieder voneinander,
da sind wir.
Voneinander gekriegt.
Wir sitzen hier in unseren Herbstoutfits am 1. September.
2. September.
Entschuldigung, 2. September, noch schlimmer.
Ja, ich habe mir erstmal einen Pullover leihen müssen von Anna, weil ich mich viel zu dünn angezogen hatte.
Ich hatte mich auch optimistisch in ein T-Shirt gekleidet und sitze stattdessen jetzt hier mit meinem Wollmäntelchen drüber.
Mann. Bei mir im Büro ist es so arschkalt, dass ich ernsthaft überlegt habe, weil offensichtlich die Heizungsanlage von dem Haus noch nicht an ist.
Im August.
Und ich habe mir echt überlegt, ob ich mir da jetzt so einen Elektroofen reinstelle für die Zeit, bis diese Heizungsanlage angeschmissen wird. Ich war so durchgefroren gestern.
Ich habe auch tatsächlich, als es jetzt die ganze Zeit so geregnet hat und so kalt war, habe ich hier auch, und dann waren zwei meiner Kinder total in den Regen gekommen und kamen rein mit wirklich bis auf die Unterhose nass, weil sie nämlich mit dem Fahrrad unterwegs waren. Und dann habe ich so gewohnheitsmäßig gesagt, zieht mal die nassen Sachen aus und hängt die mal über die Heizung im Bad. Und dann dachte ich so, nee, Quatsch, warum?
Ist ja gar nicht an.
Die Heizung ist aus, wie es halt im August so ist.
Aber wir haben ja so eine Gasetagenheizung und die ist jetzt schon, die laufen schon. Also die ist halt ja ein Temperaturfühler und springt dann irgendwann an.
Ja.
Und die sind starr, unsere Heizkörper, bei uns in der Wohnung.
Ey, die wissen warum, die Heizkörper.
Die sind nett.
Die denken
die sind,
sich so,
die sind schlau und nett.
Keine Ahnung, was der Kalender sagt, aber hier ist kalt.
Ja, so viel zum Wetter.
Ja.
Die Sonne scheint aber immerhin.
Ja, wieder.
Ja,
Gott sei Dank.
Genau, aber der Herbst kam jetzt irgendwie wirklich ein bisschen zu früh für meinen Geschmack. Ich liebe ja den Herbst sehr.
Aber I know. semi.
Aber ich hätte jetzt auch noch einen Monat Sommer nicht schlecht gefunden.
Ich auch so einen oder vier. mir ist es immer zu kurz, aber das Gespräch hatten wir, glaube ich, auch schon öfter.
Ich bin jetzt schon am Überlegen, ob man vielleicht im Oktober nochmal einen Urlaub fahren könnte in die Sonne. Ob man sich das traut, jetzt was zu buchen oder ob das blöd ist.
Ja, für uns ist es sowieso kein Thema, aber ja, also weil wir sowieso in unserem Haus in Prero sind und ich da...
Ja, aber das ist ja nicht warm.
Nee, eben, deswegen muss ich mich mit solchen Fantasien gar nicht irgendwie mein Herz wärmen. It's not gonna happen. Insofern, was ja auch total okay ist, ich werde Rosen pflanzen.
Ach, schön.
Im Oktober und werde in meinem Garten die Wildschweine vertreiben, hoffentlich erfolgreich. Und die Wühlmäuse, die kleinen
Säcke. Oh ja, die liebe
Säcke.
Ich auch. Die liebe ich auch sehr.
Ja, so jetzt sind wir vom Wetter bei Garten.
Genau, was gibt's Neues, Anna?
Irgendwie nicht so viel. Bei uns ist der Alltag so wieder eingekehrt, der Schulalltag. Also die Große ist in ihr letztes Schuljahr gestartet. Das allerdings finde ich echt ein komisches Gefühl, so zu wissen, es waren jetzt ihre letzten Sommerferien, ihre letzten Schulferien, also Schulferien nicht, Herbstferien kommt ja nochmal und Weihnachten, aber dann ist halt Abitur und dann...
Krass, ne?
War es das mit Schule? Das finde ich schon echt krass, muss ich sagen. Also schön, aber auch krass. Und die anderen beiden sind auch wieder gestartet und die Kleine ist jetzt auch auf der Weiterführenden.
Ja.
Was auch irgendwie so ein Schritt ist, kein Grundschulkind mehr. Und irgendwie sind die so, ich habe das ja jedes Jahr nach den Sommerferien, dass ich denke, Mann ey, diese Sommerferien, die Kinder sind wieder so verändert und natürlich irgendwie körperlich auch verändert und gewachsen und so.
Ja.
Aber auch so... gereift und das meine ich jetzt nicht im Sinne von erwachsen und vernünftig geworden, sondern einfach sich verändert in
vernünftig sind die leider.
Nein, Gar nicht. Das
kann ich auch unterschreiben.
Kann ich in dem Alter nicht.
Das lässt ein bisschen auf sich warten. Ja, obwohl, nee, nicht komplett nicht kommen. Also es gibt auch Bereiche, in denen da schon.
Ja, das stimmt.
Ein
aber
Funken
es ist
Vernunft zu erkennen.
Aber es ist wirklich. Ich musste gestern mit all meinen Kindern aus der Stadt rausfahren zu einer Uhrzeit, in der kein vernünftiger Mensch versuchen würde, in Berlin aus der Stadt rauszufahren und schon gar nicht. Oben auf Pankow raus, wo die auf dieser Autobahn bauen wie die Maulwürfe
Jahren. Seit ewig.
Und ich war wirklich echt extrem gestresst, weil es also einfach diese Fahrsituation und wir kamen und kamen nicht vom Fleck. Ich hätte alles anzünden können um mich rum oder in die Luft sprengen. So war meine Stimmung. Und dann sitzen hinten Beavis und Butthead in meinem Auto, ja, sprich meine beiden jüngeren Kinder. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, ich habe irgendwann meinen Sohn total angekackt, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass du jetzt sofort den Kopf zumachst. Ich kann es nicht mehr ertragen. Da kommt nur, also du bist bis zum Rand voll mit Internet-Memes und bekloppten TikToks und es kommt die ganze Zeit, sprudelt es aus dir raus. Ich werde verrückt. Also mein Gehirn kann das nicht verarbeiten. Und das, also abgesehen davon, dass natürlich, wenn es einen Trend gibt, dann benutzen die ja alle denselben Sound. Und dann gucken die sich 500 andere Versionen. TikToks an, immer mit demselben Sound. Da könnte ich schon den Kopf an die Wand hauen, wenn ich das höre.
Das ist so eine Zeit.
Horror. Und ich, also ich muss echt sagen, ich habe ja bei Beavis und Butthead, wie ich eben schon gesagt habe, habe ich ja die TikTok-Zeit tatsächlich deswegen auch begrenzt auf dem Handy. Die haben am Tag nur 30 Minuten dafür, was ich eigentlich auch schon wieder viel finde, aber weil die da in so ein Kaninchenloch fallen,
ja,
weißt du?
Das fällt mir gerade, wo du das sagst, fällt mir gerade ein, ich hatte diese Beschränkung rausgenommen bei mir. Ich weiß gar nicht genau wann. Ich glaube, das war schon zu Beginn der Sommerferien oder so. Deswegen sagte ich, okay, jetzt darfst du ein bisschen mehr. Aber das habe ich gar nicht wieder reingemacht. Weil die hatte nämlich sonst auch, zumindest uhrzeitenmäßig, dass sie dann abends...
Schlafenszeitblocker haben wir
genau,
auch.
Genau, ja. Dass sie dann ab 10:30 oder so nicht mehr da rein. Oder 10, glaube ich, hatte ich sogar. Müsste ich jetzt eigentlich vielleicht mal wieder einrichten, jetzt wo die Schule wieder angefangen hat. Habe ich noch gar nicht wieder auf dem Schirm. Aber dann, ja, zu Recht sagt sie dann natürlich mir, ja, aber wie soll ich denn verantwortungsvoll lernen, damit umzugehen, wenn du mir gar nicht die Chance gibst? Und die ist ja auch schlau, ne?
Ja, aber das Problem ist, ich finde, man kennt das ja von sich selbst. Ich kenne das ja von mir auch. Ich kenne von mir dieses, ich mache jetzt eine Pause und esse was und dann gucke ich dabei eine Folge Grace and Frankie von der neuen Staffel und schwupps habe ich zwei geguckt, weil ich mir denke, ach, die sind ja kurz. Also weißt du, so dieser Sog, so diese Sogwirkung.
Ja.
Und das ist doch da, die Dinger sind ja dafür gemacht. TikTok ist dafür gemacht, dass du da drauf hängen bleiben musst.
Und dann immer das Nächste und das Nächste und das Nächste. Genau. Also TikTok mache ich ja gar nicht, da gucke ich gar nicht rein. Aber Instagram hat ja auch inzwischen...
Ja, natürlich.
Also viele Leute, die auf TikTok aktiv sind, haben ja dann auch auf Insta ihre TikTok-Videos. Ja. Schlimm. Ja, aber das ist echt ein... Ich habe auch gestern Abend mein Handy nicht, als ich zu Hause war, aus meiner Tasche rausgenommen, sondern es drin gelassen und mich wirklich bewusst dafür entschieden, den Abend ohne Handy zu verbringen. Habe es dann aber wieder rausgenommen, um mir einen Wecker zu stellen, als ich ins Bett gegangen bin.
Und schwupps.
Ja. Boah, wollte ich eigentlich früh schlafen, war es 12:30.
Aber da habe ich nochmal drüber nachgedacht, weil wir eben darüber sprachen, sind die Kinder eigentlich, werden die vernünftiger? Was das angeht, ist die Antwort ganz klar nein. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal so sehr dem Alter nur geschuldet, sondern ich glaube, das sind auch einfach Dinge, die uns alle immer wieder ins Kaninchenloch zerren können.
Ja.
Aber da muss ich sagen, da nehme ich mir oder versuche ich mir immer ein Beispiel zu nehmen an meiner großen Tochter, die tatsächlich für sich selber, wenn sie Schule hat, sich total an ihren selbst beschlossenen Digital Sunset hält. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Die macht um 9 Uhr ihr Telefon aus.
Ach, echt?
Ja.
Das ist ja krass.
Also sie macht unter der Woche und dann geht, die liegt um 9 im Bett und liest.
Finde ich super.
Ja, mega. Und das tut ihr total gut und ich mache das dann manchmal mit oder ganz oft eigentlich. 9 Uhr schaffe ich nicht, aber keine Ahnung, 9:30, 9:45 spätestens, dann liege ich auch da und lese. Und versuche dann eben auch entsprechend
Idee. Das könnte ich mit meinem intermittierenden Fasten koppeln, was ja, ich genau. Ja jetzt seit Montag mache.
Ja, sehr cool. Ich mache das ja auch.
Aber weil ich
ja
auch ab 21 Uhr dann nichts mehr esse. Ich habe ja ich bin ja nicht so eine Frühstückerin, deswegen habe ich mir entschieden, meine erste Mahlzeit ist Mittagessen und dann darf ich bis 9 Uhr was essen. Und dann könnte ich ja gleichzeitig das Handy auch. Au, oh, Percy hat sich auf meinen kaputten Zeh gesetzt.
Ja, ich habe nämlich jetzt, wir haben einen Podcast-Hund jetzt.
Ja, Percy sitzt auch hier dabei.
Hallo Kleini. Alle Kleinen. Ja, also insofern, weil du eben gefragt hast, das war eigentlich unser Aufhänger, wie gibt es was Neues? Nö. Also außer halt, dass die Situation sich so verändert hat, dass mir so bewusst geworden ist neulich, dass das jetzt mein letztes Schuljahr mit drei Kindern.
Mit drei Schulkindern
ist. Und kein Grundschulkind mehr, was ich auch irgendwie krass finde. Mhm. Es war auch tatsächlich, wir hatten ja vor den Ferien so ein bisschen, also die Kinder in der Schule so ein bisschen feierlichen Abschied. Ohne Eltern, wegen Corona.
Ach so, dann aber quasi die Graduation-Party.
Genau, die Graduation. Und ja. Dann hat mich die Lehrerin, die Klassenlehrerin von meiner Kleinsten angesprochen und sagte, ja, sie würde jetzt auch die Schule verlassen. Die wechselt die Schule. Und
Die mochte ich total gerne.
Und die meinte dann so, es wäre für sie ein De Leon-Sandwich gewesen, weil sie in einem ihrer ersten Jahre nämlich die Klassenlehrerin von meiner Ältesten war, dann in der Mitte tatsächlich auch meinen Sohn unterrichtet hat und jetzt als letztes die Kleine.
Sehr lustig.
Das war echt lustig. Und da war ich richtig sentimental und dachte so, krass, ey, es endet so eine Ära und es ist so ein Meilenstein für uns als Familie. Ich schreibe tatsächlich gerade darüber einen Blogpost, weil ich das so, mir das so bewusst geworden ist, dass das so ein, ne, also man geht immer so vorwärts in der Entwicklung mit den Kindern und man freut sich ja auch natürlich über jeden.
Aber sind so viele Abschiede dabei.
Ne? Genau, es sind auch viele letzte Male. Du fängst das Leben mit den Kindern an mit 1000 ersten Malen und es bleiben ja auch noch immer viele erste Male übrig. Aber es kommen dann halt auch immer mehr letzte Male so dazu.
Also mir ist der Abschied von der Grundschulzeit auch total schwer gefallen.
Komisch,
bei den
Kindern. Verrückt.
Weil das wäre auch so eine Kiezschule und man hat ja auch da Freunde unter den Eltern und ich war total sentimental bei der Abschiedsfeier von Mia. Also Luzi war ja da auch schon gewesen und dann war auch so klar, es kommt jetzt keiner mehr hier auf die Schule. Und jetzt witzigerweise ist jetzt aber unsere Nachbarstochter eingeschult worden dort. Mhm. Und auf die passt Mia immer auf. Und die hat auch die gleiche Horterzieherin wie Mia. Und jetzt kann Mia zumindest dann mal wieder, wenn sie sie da abholt, in ihren alten Kreisen da sich nochmal bewegen. Aber ich fand das auch so traurig irgendwie.
Aber es ist doch erstaunlich, dass es so viel mit uns macht, oder? Es ist ja eigentlich der Meilenstein der Kinder. Mhm. Aber es hat eben eine Auswirkung auf die Eltern auf jeden Fall irgendwie auch, beziehungsweise so auf das Familiengefüge, finde ich.
Total. Ja, ich fand es auch schade, als dann für Luzi die Schulzeit endete, obwohl ich auch froh war, dass es natürlich vorbei war. Und witzigerweise war ja dann gerade Mia dort an dieselbe Schule gekommen. Mhm. Die hatten noch ein Jahr Überschneidung. Das heißt, für uns geht das da ja jetzt auch noch weiter, das Schulleben. Aber trotzdem ist es irgendwie, fand ich das auch traurig.
Ich finde auch.
Auch diese Klassengemeinschaft oder diese Freundesgruppe, die dann, das ist, bei denen geht das witzigerweise jetzt erst gerade los. Die haben ja schon vor 2 Jahren, hat sie ja schon Abi gemacht. Aber irgendwie haben die alle noch so 2 Jahre gebraucht, um sich zu sortieren. Viele. Und jetzt gerade ist so diese ganze enge Freundinnen-Clique von Luzi so aufgebrochen, weil ganz viele zum Studieren weggegangen sind aus Berlin. Und jetzt ist plötzlich nur noch die Hälfte übrig. Und sie denkt plötzlich so, Das war für uns ja damals schon direkt nach dem Abi, wenn man aus der Kleinstadt kommt.
Das war natürlich jetzt auch noch Corona, ne? Das hat natürlich auch bestimmt noch dazu beigetragen,
natürlich.
Dass alle hier...
Hat alles noch ein bisschen verzögert.
Verzögert, ja.
Stimmt.
Ja, aber ich finde, also ich muss sagen, als jetzt dann ich habe mich auch drauf gefreut. Meine Kinder gehen mir ja auch immer auf die Nerven, wenn die Ferien haben und die ganze Zeit hier rumhängen und so. Also als wir in Prerow waren, war das gar nicht so das Thema, weil da sind die ja die ganze Zeit beschäftigt. Aber als wir dann wieder hier waren und die Große war schon zurück in der Schule und Beavis und Butthead noch nicht. Und dann haben die hier so rumgehangen. So, ne? Und dadurch, dass so viele andere, zum Beispiel jetzt hier Nachbarskinder und so, alle natürlich auch schon wieder in der Schule waren, hatten die auch
nicht
so...
Ach so, stimmt, weil eure Kleinen, die haben eine andere Ferienzeit.
Genau, die haben
ne?
diese internationalen Ferien und das war dann irgendwie halt anders. Die waren ja auch 2 Wochen später, haben sie erst Ferien gekriegt und waren dann entsprechend jetzt auch noch 2 Wochen länger zu Hause. Und das hat total genervt. Dann bin ich eigentlich, jedes Jahr habe ich den Effekt, dass ich denke so, Gott sei Dank ist jetzt
aber
der erste Schultag.
Kenne ich auch, aber dann ganz schnell setzt dann auch wieder dieses, oh scheiße, wann sind die nächsten Ferien, oder?
Ja, aber ich war richtig sentimental und ich war richtig traurig. Das hatte ich noch nie, dass ich am ersten Schultag, das kam dann, ich frage mich auch, ob das mit Corona zusammenhängt oder mit Alter, also meinem Alter, oder eben auch mit der Tatsache, dass es jetzt dann doch so ein Veränderungsprozess nochmal so ein, wie soll ich mal sagen, so ein Boost gekriegt hat durch Abi-Jahr und keine Grundschulkinder mehr und so. Aber die sind dann an ihrem ersten Schultag irgendwie losgezogen und das war dann auch tatsächlich so, dass mein Mann, der ist jetzt auch wieder viel mehr, der war ja auch jetzt irgendwie anderthalb Jahre im Homeoffice, der war tatsächlich dann mal eine Woche zum ersten Mal wieder beruflich weg. Und in dieser Woche, als die Kinder mit der Schule angefangen haben, war der tatsächlich, hatte der einen Workshop und war jeden Tag, zwar hier in Berlin, aber eben morgens aus dem Haus gegangen, abends wiedergekommen. Und ich war ganz alleine.
Und ich was hat das mit dir gemacht?
Ja, ohne Scheiß, das ist gar nicht so.
Du wusstest gar nichts mit dir anzufangen.
Doch, aber ich war irgendwie traurig. Ich kann das gar nicht erklären. Und obwohl ich froh war, dass die weg waren, weil ich ja auch mal sehe, ich liebe es ja, allein zu sein, aber trotzdem war das an dem Tag irgendwie komisch. Also so dieses
Zurückgehen. Was übrigens dieses Geräusch, was ihr hier im Hintergrund hört, ist Percy, der versucht seinen Schuh, den er gerade neu hat, abzumachen.
Der hat nicht etwa einen Schuh aus modischen Gründen, sondern er hat eine verletzte Pfote. Und deswegen hat er jetzt so einen, aber er findet ihn doof. Er hat so einen kleinen Schuh mit so einer Gummisohle, damit der Verband nicht nass wird. Aber ich verstehe dich, Hasemotte, es ist doof.
Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Nein, ich war darüber so ein bisschen erstaunt, dass mich das so, dass ich so angefasst war davon.
Ja.
Dass ich dachte so, sind die 8 Stunden weg? Ich bin ganz alleine hier mit dem Hund. So. Es war irgendwie, also ich fand mich selber komisch. Ich kenne das nicht an mir so. Also so dieses, weiß nicht, fand mich seltsam und habe mich gefragt, was die Faktoren sind dabei. Und ich glaube tatsächlich Corona, dass wir so lange...
Dass diese intensive Zeit zusammen. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh über diese Routine jetzt wieder und diesen Alltag. Und ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich total wichtig und gut ist für die Kinder und Jugendlichen, dass sie jetzt wieder...
Gar keine Frage.
...wieder zur Schule gehen.
Ist auch so, ja, total.
Und ich hoffe, dass es auch ganz lange und am liebsten für immer so bleibt, dass wir nicht wieder irgendeinen Lockdown kriegen. Aber ich habe mich auch, ich war auch so ein bisschen melancholisch. Mia ist jetzt in der 10., die macht ja MSA dieses Jahr, was irgendwie auch ein Kackjahr wahrscheinlich wird dadurch, also anstrengend einfach. Bisher waren die Schuljahre jetzt so die letzten Jahre immer so, ja, ist ja egal jetzt, kommt es nicht so drauf an, Hauptsache du kommst durch, aber es ist jetzt kein entscheidender Abschluss, den sie da am Ende macht. Und MSA, witzigerweise wird das jetzt abgeschafft, ne? Ach. Also sie sagte, sie sind der letzte Jahrgang der MSA.
Wirklich?
Ja.
Ach.
Habe ich auch gedacht, Mensch, hätten sie es nicht schon ein Jahr eher abschaffen können? Braucht doch kein Mensch. Also ich weiß nicht, wie es für die Oberschüler ist, die auf die quasi, was früher Real- und Hauptschule war, gehen. Oder ob das nur für Gymnasiasten abgeschafft wird oder für alle, das weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls ist sie der letzte Jahrgang, der das machen muss hier in Berlin.
Am Gymnasium.
Am Gymnasium, genau. Und bei denen ist es jetzt so, dass auch jetzt schon in der 10. einige anfangen, jetzt mal so für ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, zweiten Halbjahr. Oder ihre Auslandsjahre für die 11. planen. Und eigentlich hatte sie immer gesagt, sie will das auf keinen Fall machen, weil sie nicht in einen anderen Jahrgang kommen will danach. Mhm. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass fast alle Freundinnen von ihr das machen wollen. Und dass die dann auch alle einen Jahrgang zurückgehen und dann kann sie ja auch einen Jahrgang zurück. Mhm. Und jetzt überlegt sie tatsächlich auch in der 11. dann für ein halbes Jahr zu gehen, was dann die Schulzeit natürlich noch ein Jahr für uns verlängert und was uns dann ein halbes Jahr ganz ohne Kinder.
Das habe ich jetzt gerade von einer Freundin gehört, da ist der älteste Sohn, der hat Abi gemacht und der hat sofort jetzt einen Studienplatz gekriegt und ist jetzt ausgezogen und studiert halt nicht in Berlin und der andere ist jetzt zeitgleich für ein Jahr nach Kanada gegangen und die sind jetzt, und zwar innerhalb von einer Woche ist der eine ausgezogen und der andere wurde in den Flieger gesetzt und die sind jetzt auch irgendwie so auf einen Schlag. Das stelle ich mir auch echt krass vor, also ich muss die mal anrufen, mal hören, wie es ihr geht.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt inzwischen dran gewöhnt, Luzi ist ja nun ausgezogen im Februar bei uns und sie ist allerdings im Moment ziemlich viel bei uns, weil die eine Baustelle im Haus haben und die Handwerker da irgendwie immer um 7 Uhr morgens starten und sie dann gerne, wenn sie mal ausschlafen möchte, zu uns kommen. Und sie hat jetzt auch 2 Babysitterstellen ganz in unserer Nachbarschaft und wenn sie da abends lange bleibt, dann crasht sie auch manchmal bei uns, was ich ganz schön finde. Ich habe jetzt tatsächlich ein immerwährendes Bett in meinem Arbeitszimmer stehen, wo sie dann auch spontan kommen kann. War ursprünglich nicht so geplant, aber mir ist natürlich auch wichtig, dass sie weiß,
ja, klar.
Ich kann da immer hin, ich muss jetzt da nicht noch groß irgendwie ein Bett bauen oder so. Und das Witzige ist dann immer so, Mia, wenn Luzi reinkommt, so, sitzt du hier? Du wohnst hier nicht mehr?
Da kann
Schläfst du jetzt hier?
Ja. Da kann ich mich dran erinnern, dass mein Bruder so war, als ich ausgezogen war, zu mir gesagt hat, wenn ich dann kam am Wochenende, da ging es dann immer darum, wer das Auto nehmen darf von meiner Mutter. Mir hat er dann immer gesagt, was machst du hier? Du wohnst doch hier gar nicht.
Ja, genau.
Du kannst doch nicht mit dem Auto rechnen, du wohnst hier nicht mal.
Ja, bei uns ist dann immer der schwer umkämpfte Platz, das Sofa mit dem Fernseher. Dann, wie so, ja, wie geh du doch woanders hin? Du wohnst doch, das ist eine eigene Wohnung mit einem Fernseher. Was hängst du hier bei uns rum?
Ja,
genau. Aber ich habe auch so ein bisschen Manschetten davor, wie das dann, wenn sie wirklich geht nächstes Jahr, wie das dann so wird, plötzlich ganz, gut, Luzi ist ja dann auch hier vor Ort, aber die wohnt ja nicht mehr bei uns.
Wir wollten immer mal eine Folge machen über das Empty-Nest-Syndrom und haben es nie gemacht, weil wir immer dachten, wir müssen uns eine Spezialistin dazu einladen, die uns da was zu erzählen kann, weil sie das schon erlebt hat, dass ihre ganzen Kinder eins nach dem anderen das Nest verlassen.
Aber demnächst sind wir selbst
Spezialistin. Demnächst können wenn wir noch länger warten, können wir uns da selber drüber befragen.
Ja, das stimmt. Oh Gott, meine Nase juckt. Vielleicht doch noch Sommer. Das ist auf jeden Fall auch was, womit ich mich gedanklich sehr beschäftige im Moment, wie das so wird, wenn man plötzlich mit seinem Mann alleine ist und die Kinder dann weg sind. Was machen wir dann? Haben wir uns noch was zu sagen?
Haben wir dann noch einen Plan? Also wir haben tatsächlich neulich witzigerweise auch genau so ein Gespräch, dieses Gespräch geführt, weil wir bei Freunden waren und da sind die Kinder, also der jüngste Sohn ist zwar auch so alt wie unsere jüngste Tochter, aber die beiden Großen sind schon raus. Also der Sohn hat gerade Abi gemacht, der ist 18 und die ganz Große ist 21 und die war eigentlich schon ausgezogen zum Studium, ist dann Corona-bedingt nochmal zurückgekommen, weil es alles nicht in Präsenz stattfand, sondern online und dann hat sie ihre Wohnung wieder aufgegeben in ihrer Studienstadt, an ihrem Studienort und ist halt zurück, weil sie gesagt hat, also für online kann ich es auch von hier machen.
Vor allem in einer fremden Stadt, wenn man
man kannte keinen und man konnte auch keinen kennenlernen, weil, so. Und die hat jetzt aber tatsächlich auch nochmal Uni gewechselt und zieht jetzt quasi ein zweites Mal aus, so.
Mhm.
Und dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es muss vor den Sommerferien gewesen sein, haben wir irgendwie darüber mal zusammen gesprochen und dann sagten die so, und wenn die Kinder raus sind, dann hatten die so Pläne, was sie in ihrem Haus dann irgendwie nochmal anders machen wollen und so weiter.
Ja.
Und wir dann auch, mein Mann und ich, haben dann auch so gesagt, ach ja, und dann machen wir das und wir machen das und so. Und dann saßen dabei noch ein anderes Paar und die haben noch kleine Kinder. Also da ist das älteste Kind gerade in der zweiten Klasse und die haben uns angeguckt und waren so, was? Darüber redet ihr jetzt schon? Und dann haben wir gesagt, wie schon? Wir warten doch dann drauf. Also, und das stimmt eben einerseits auch, dass man irgendwie, also jedenfalls ist es bei uns so, es gibt schon ganz viele Sachen, auf die ich mich auch freue. Also ich finde schon, dass Teenager sehr viel Raum einnehmen, was ich auch okay finde, also Kinder generell, ne? Aber ich finde, Teenager haben nochmal eine andere Qualität.
Präsenz.
Also die schickst
oder
du
nicht
halt
Präsenz.
Nicht, genau. Nein, du schickst die halt nicht um sieben in ihr steckst sie nicht um sieben ins Bett oder um acht, räumst dann das Spielzeug weg und danach ist es wieder dein Wohnzimmer. Sondern die sind halt überall, die sitzen auf dem Sofa und gucken Internet-Memes oder die zocken auf der Xbox oder plötzlich stehen noch drei Leute vor der Tür und haben Pizza geholt oder weiß der Geier. Also so
ja, das ist dieses, schon wahr. Man hat seine Abende nicht mehr so für sich.
Man hat seine Abende nicht mehr und ich habe mich ganz lange in der Illusion getröstet, dass das alles irgendwie, dass man da nur Grenzen setzen müsste und so weiter, aber ich glaube, wenn man halt mit diesem, ich sag jetzt mal so Erziehungsstil oder mit dieser Art Familienleben jetzt die letzten 15 Jahre oder 18 in unserem Fall bestritten hat, dann kannst du halt auch nicht plötzlich sagen, jetzt reden die Erwachsenen. Wenn der Kuchen spricht, hat der Krümel Pause. Also so war das halt bei uns nie. Und damit kann ich jetzt auch nicht anfangen. Und natürlich dürfen die hier auch genauso viel Raum einnehmen, so wie, finde ich.
Also bei uns ist das jetzt schon vorbei. Mia, die nimmt selten Raum ein bei
ja?
uns. Die zieht sich sehr viel.
Du meinst,
sie
geht weg? Einfach.
Die ist viel draußen unterwegs, gerade am Wochenende. Und die ist auch sehr viel einfach in ihrem Zimmer alleine und brudelt da rum.
Und nee, das machen meine alle drei.
Also auch wenn sie Besuch hat, dann ist sie meistens entweder in der Küche und macht dann die Küchentür zu mit ihren Mädels oder bei sich im Zimmer. Während Luzi, die haben sich irgendwie immer alle da bei uns im Wohnzimmer ausgebreitet und lungerten da plötzlich. Und ich dann nachmittags aus dem Büro nach Hause kam, hingen da irgendwie schon so 3-4 langbeinige Weiber auf dem Sofa rum bei uns. Das macht sie eigentlich noch nichts. Also vielleicht kommt das noch. Ich meine, sie müssen sich jetzt auch erstmal wieder einfinden mit nach der Corona-Pause.
Ja, ja.
Aber jetzt dadurch, dass Luzi ausgezogen ist und Mia eher so für sich ist, haben wir die viele Abende schon quasi für uns.
Das ist bei uns überhaupt nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich alle gleichzeitig ins Bett gehen, mehr oder weniger. Ganz oft ist mein Mann der Letzte, der dann noch irgendwie doch noch mal irgendwie eine Stunde E-Mails oder sowas macht, spät. Aber also irgendwie sind alle meine drei Kinder so, dass sie, und das wundert mich ja auch nicht, weil ich ja auch so bin, also das ist ja sozusagen das, womit sie groß geworden sind. Die kriegen Besuch, dann setzen die sich hier auf den Balkon oder machen Kaffee und Tee und sitzen hier am Tisch mit drei Leuten oder sind, also so, das ist so dieses, da werden die Gemeinschaftsräume benutzt, ja, wenn man Besuch hat und auch so dieses, die ganze Familie ist irgendwie drumherum und auch mit dabei.
So war das bei Luzi auch, aber bei mir ist es, das ist, ich meine, die ist jetzt 14, wird 15, das ist auch so ein Alter, wo man gerade sich so abgrenzen muss und bei denen natürlich jetzt wahrscheinlich nochmal extrem, dadurch, dass sie eben so viel Zeit mit uns verbringen mussten, zwangsläufig in den letzten anderthalb Jahren, ist der Wunsch nach Abgrenzung und seinem eigenen Kram wahrscheinlich noch größer. Und deswegen, ist es ein bisschen anders jetzt. Aber mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ich bin gespannt, wenn dann die Oberstufenzeit richtig im vollen Gange ist, ob dann bei uns wieder mehr Youngster rumhängen.
Ich hatte das ja sehr ausgeprägt im Sommer wieder. Also
auf Prero. In Prero, auf dem Dars.
Genau, da hatte ich echt die Bude die ganze Zeit voll. Was auch ganz schön war, aber was natürlich auch irgendwie anstrengend ist. Und das sind dann auch so Momente, wo ich gerne darüber fantasiere, wie es dann ist, wenn die alle
weg sind,
ihre eigenen Sachen machen, ja, so.
Also was wir dann immer sagen, ist, wenn wir so irgendwelche tollen Reiseziele uns überlegen, dann sagen wir mal, wir warten, bis die Kinder aus dem Haus sind, dann müssen wir nicht 4 Flugtickets kaufen, sondern nur 2. Aber dann klinken die sich wahrscheinlich wieder ein,
ja, und sagen, wir wollen mit. Ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen, da sind die Kinder auch schon Erwachsene, die sind alle 3 im Studium und die Jüngeren sind Zwillingsjungs. Und die sind in Urlaub gefahren, Familienurlaub. Und die haben jeder seinen Freund oder ihren Freund und seine Freundin mitgenommen. Da waren die mit 6 Youngsters unterwegs.
Krass.
Wo ich dachte, boah, keine Ahnung, ob ich das will. Also so, aber ist ja klar, wenn du was für den einen sozusagen einräumst, dann kannst du ja nicht den anderen sagen, aber das machen wir nicht.
Ja, aber schwierig. Das ist schon auch cool. Also ich bin ja auch sehr gerne mit Jugendlichen zusammen.
Ich auch.
Mir fehlt das durchaus auch im Moment so ein bisschen, muss ich sagen.
Musst du hier hinkommen, kannst dir ein paar ausleihen.
Ich werde so ein bisschen... Wir haben die letztens abends alle zu uns eingeladen, die Freundin von Luzi, weil klar war, dass jetzt eben 3 weggehen.
Mhm.
Oder ja, 2, 3, die eine war schon weg. Aber dann haben wir gesagt, kommt doch noch einmal alle zu uns abends, dann machen wir noch mal einen kleinen Umtrunk bei uns, bevor sich das so zerstreut. Das war total schön, dass die dann alle noch mal da waren. Thorsten hat dann Basil Smash gemacht, weil wir ja so viel Basilikum haben. So ein Cocktail mit Basilikum, sehr lecker. Und das war dann noch mal so ein schöner Abschied.
Ja, aber krass.
Ganz viele gehen jetzt nach Holland zum Studieren.
Habe ich auch gehört schon. Also ich kenne ein paar. Ich kenne auch ein paar, die schon fertig sind in Holland. Und wieder da.
Das ist irgendwie das neue Ding.
Mhm. Da kannst du so EU-Zeug studieren, ne?
Ja, die haben vor allen Dingen keinen NC. Mhm. Sondern du kannst dich da auch für Studienfächer bewerben, für die du hier überhaupt gar keine Chance hast, wie zum Beispiel Psychologie. Und die machen dann eine Aufnahmeprüfung.
Ah, okay.
Und somit hast du dann auch mit einem nicht so tollen Abi die Möglichkeit, in Fächer reinzukommen.
Ach cool, I didn't know.
In die du sonst nicht reinkommst. Und es ist auch nicht so teuer, also es sind keine Privatunis und die haben auch machen alles auf Englisch. Das ist dann internationaler Abschluss auch dann, glaube ich, oder zumindest europäisch anerkannt.
Das hört sich gut an. Mhm. Kann ich mir gleich mal eine Notiz machen für meine...
Eine mentale Notiz.
Ja, genau.
Aber eigentlich wollten wir auch über was anderes reden.
Wir wollen immer eigentlich über was anderes reden.
Aber jetzt ist es schon, sind wir schon so mittendrin. Vielleicht reden wir gar nicht über das wir eigentlich reden wollten.
Ich finde, es ist gar nicht so weit weg davon.
Ja, das stimmt.
Wir wollten nämlich eigentlich über persönliche Krisen im Leben reden und wie man damit umgeht.
Ja, oder auch so Mut zur Veränderung, ne? Oder wenn, was macht man, wenn plötzlich alles anders ist?
Ja. Sag ich doch, persönliche Krise.
Ja. Und Auslöser war so ein bisschen dabei, jetzt gar nicht bei uns, bei dir oder mir, sondern ich habe jetzt gerade im Freundeskreis so einige Freundinnen, die eine, da ist die Mutter schwer krank, die andere hat sich nach einer sehr langen Zeit sehr plötzlich getrennt oder ihr Mann sich von ihr. Und oder bei einigen stehen auch Trennungen noch an, bevor. Und das ist, also ich habe das Gefühl, dass bei ganz vielen jetzt gerade so Aufruhr ist und sich so ganz viel verändert. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie geht man eigentlich damit um, wenn man so vor so einer großen Krise steht oder merkt, man steht so am Rande eines tiefen schwarzen Loches. Wie rettet man sich? Was sind so Strategien? Was kann man diesen Menschen jetzt raten?
Ich glaube, es kommt immer sehr drauf an, was eigentlich so die Krise ist.
Ja, klar.
Weil es gibt ja Sachen, die kann, also klar, wenn eine Beziehung zu Ende geht oder wenn jemand schwer erkrankt, dann sind das ja Dinge, wo du nicht so viel, da musst du dich in irgendeiner Form damit abfinden.
Die Ursache für das Drama nicht.
Genau, du kannst nicht einfach sagen, ich möchte das nicht, warte kurz, ich spule mal zurück und biege einfach woanders ab. Das funktioniert ja nicht.
Nee.
Es ist ja eben anders als bei einer Entscheidung, die man trifft, wo ich ja immer sage, wenn meine Kinder so Schiss haben vor Entscheidungen, wo ich dann immer sage, es gibt fast keine Entscheidung im Leben, die man nicht auch wieder
rückgängig
machen kann oder wo man nicht sagen kann, ja, war doch nicht so eine gute Idee, ich mache es jetzt anders. Insofern versuche ich eigentlich immer, also so versuche ich ja auch immer an Entscheidungsprozesse ranzugehen. Aber das ist ja in dem Fall nicht möglich. Du kannst ja nicht sagen, ich entscheide mich jetzt gegen eine Krebserkrankung.
Nee,
ich hätte die
schön.
Lieber nicht. Oder ich möchte mich gegen die Trennung entscheiden. Wenn der andere aber sagt, ich möchte das aber, dann kannst du halt nicht viel dagegen tun. Insofern glaube ich, also wir haben es tatsächlich auch gerade im Freundeskreis, dass sich ein Paar getrennt hat nach vielen Jahren, gemeinsamen Jahren und auch mit drei noch relativ kleinen Kindern. Und da war das auch so, das hat sich zwar auch angekündigt und es war aber trotzdem so, dass es eher von ihr ausging und er war eigentlich wie vom Donner gerührt und war auch wie gelähmt. Der saß hier und der wusste eigentlich überhaupt nicht, was er machen soll. Also dessen, so dieses, was man immer sagt, es wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen, das konntest du richtig sehen bei dir.
Ja.
Also mal abgesehen von verletzten Gefühlen und Liebeskummer und sowas, was da natürlich auch alles reinspielt, war das so alles, was er sich irgendwie, von dem er dachte, dass das also seine Basis ist, ist plötzlich in Frage gestellt, beziehungsweise...
Ja, sein Leben ist einfach plötzlich weg, was er sich erdacht
hatte. Also die Beziehung,
hatte.
Genau, dann machte er sich die ganze Zeit, oder macht er auch wahrscheinlich immer noch, fürchterliche Sorgen um die Kinder, wie das dann weitergeht. Und dann bist du ja auch ganz schnell in solchen Situationen sorgerecht.
Mhm.
Wer wohnt wo, wie, also ne, finanzielle Themen, wie gehst du damit um und so weiter. Die haben sich tatsächlich, Gott sei Dank, dafür entschieden, eine Mediation zu machen, die vom Jugendamt irgendwie bereitgestellt wird.
Aha.
Und die sind bilingual, das heißt, die haben auch noch das Glück gehabt, dass sie jemanden gefunden haben, der auch bilingual ist, sodass das auch sprachlich sozusagen für beide Seiten super gut funktioniert. Und das ist einfach, also es ist nicht wie eine Therapie, sondern es ist tatsächlich eine Mediation. Da geht es darum, wie läuft die Kommunikation eigentlich zwischen euch.
Ja.
Und es geht natürlich in erster Linie darum, wie es mit den Kindern weitergeht. Aber trotzdem hilft es halt total, die Dinge zu sortieren und auch so ein bisschen Dinge aufzuarbeiten, die letztlich dazu geführt haben, dass sie jetzt in der Situation sind, in der sie sind. Und ich habe da jetzt, als sie da angefangen haben, das war irgendwann im Juni, sowohl mit ihr als auch mit ihm, drüber gesprochen und die waren beide sehr froh damit, dass sie das jetzt, dass sie diese Möglichkeit gefunden haben, weil es tatsächlich dabei hilft, zu verstehen, wo der andere gerade steht und was eigentlich, also nicht nur, was er will, sondern auch warum und wie es dazu kommt und so weiter.
Ja.
Und er hat sich zusätzlich auch noch einen Therapeuten gesucht, wo er also selber alleine hingeht, weil er sagt, er schafft das nicht alleine, er fühlt sich so alleine damit und er fühlt sich halt so auch verlassen. Also er fühlt sich schon sehr als, er wollte das alles nicht und es ist ihm so passiert. Und er versucht so, sich wieder aufzustellen und mehr in diese Aktivität wieder reinzukommen, also selber zu gestalten, ne?
Ja, in so einer Situation befindet sich nämlich meine Bekannte auch, die sich jetzt, wo der Mann sich nach 30 Jahren für sie sehr überraschend getrennt hat, die sagt auch, sie ist einfach so komplett, also ihr wurde auch der Boden unter den Füßen weggezogen und sie hat eben die Kinder jetzt, sie kümmert sich weiterhin um die Kinder. Er hat quasi ist ausgezogen, hat ein neues Leben angefangen und sie hinter sich gelassen.
Ist ja oft so, ne?
So fühlt sich das zumindest an.
Ja.
Witzigerweise hatte ich darüber mit einer Freundin von mir gesprochen, die jetzt gerade sich selbstständig gemacht hat als Scheidungscoachin, die zu mir gesagt hat, sowas kommt eigentlich nie aus heiterem Himmel. Wenn man da ehrlich mit sich selber ist, hat man die Zeichen vielleicht schon vorher gesehen. Aber die sagte auch, wenn jemand in so einer Situation ist, ist es eigentlich erstmal wichtig, dass man quasi sowas wie Erste Hilfe leistet. Ja? Mhm. Also dass die der Emergency Room mäßig aufgenommen werden und bei der Hand genommen werden und sich erstmal sortieren können. Und man dann auch gemeinsam überlegt, was sind die nächsten Schritte? Mhm. Mhm. Also jetzt nicht nur organisatorisch, sondern auch, damit man mental irgendwie nicht komplett zusammenkracht. Und wichtig ist natürlich auch, gerade wenn man Kinder hat, dass man muss ja stabil bleiben für die Kinder. Die Kinder, denen wurde ja auch der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Und wenn dann auch noch der Elternteil, in dessen Sorge sich die Kinder befinden, komplett wegbricht, dann haben die ja niemanden mehr.
Ja.
Das heißt, man muss ja da noch der Fels in der Brandung für die auch sein, obwohl man selber eigentlich gerade einen bräuchte.
Ja.
Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig und das zu trennen. Man möchte ja wahrscheinlich am liebsten den anderen auf den Mond schießen und nur schlecht über den reden, aber das kann man auch nicht machen. Man muss den Kindern gegenüber ja eigentlich versuchen.
Ja, also ich kann mich da auch gut aus Kindersicht dran erinnern, weil meine Eltern sich auch getrennt haben. Da war ich allerdings schon 15, wobei ich sagen muss, das macht nicht so viel Unterschied emotional, glaube ich. Also, ob du 10, 12, 15 bist, das ist aus Kinderperspektive immer einfach, ich sag mal, dramatisch, ja, oder traumatisch sogar, je nachdem, wie es läuft. Und meine Eltern haben sich immer sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben, genau diese Dinge eben nicht zu machen. Also nicht schlecht voneinander zu reden, vor uns und so weiter. Und das hat also im Vergleich auch auf jeden Fall sehr gut geklappt. Und trotzdem leidest du als Kind. Also ich glaube, die Illusion, dass du das irgendwie so hinkriegst, dass deine Kinder nicht in Mitleidenschaft gezogen werden in irgendeiner Form, weiß ich nicht, ob man die.
Also ich kann mich anhängen. Ich war ja noch sehr klein, als meine Eltern sich getrennt haben. Ich war ja 4 und ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern an das Familienleben mit meinem Vater. Damals war das ja auch noch gar nicht üblich, dass man dann seine Zeit aufgeteilt hat zwischen den Eltern. Ich war dann einfach komplett mit meiner Mutter allein und bin ab und zu mal für ein Wochenende oder Nachmittag zu meinem Vater gegangen, der aber auch sich gerade selbstständig gemacht hatte und komplett, der hatte ein Geschäft, der musste da auch immer sein, auch samstags. Und deswegen war das ein bisschen schwierig für ihn auch, mich intensiver zu betreuen, während meine Mutter Lehrerin war und nachmittags zu Hause war. Aber bei denen war das auch so, dass die sich gegenseitig versprochen haben, dass sie nicht schlecht übereinander reden. Und sie haben sich auch immer gut abgestimmt, was so Erlaubnis- und Verbotsgeschichten angeht, dass man die auch, das machen ja, das habe ich auch bei meinen Kindern beobachtet, dass die Freunde von denen, wo die Eltern getrennt sind, dass die dann zum Teil die Eltern gegeneinander ausspielen oder dann der eine ist dann der Good Cop und der andere der Bad Cop, so ungefähr. Und also da haben die sich immer gut abgesprochen und es war klar, ich kriege bei dem einen keine extra Wurst oder Und witzigerweise sind die auch heute noch sehr freundschaftlich miteinander verbunden. Wir haben jetzt zum Beispiel am Wochenende ein Familientreffen, das sogenannte Großelterntreffen, wo meine Schwiegereltern und meine beiden Elternpaare kommen. und sich also alle 6 Großeltern dann mit uns treffen. Und mein Stiefvater nennt ja meinen Vater immer seinen Schwager. Und das ist natürlich super, dass das so bei uns ist. Ja. Und ich weiß, dass es auch besonders ist und ich weiß das sehr zu schätzen. Und das, davon sind jetzt natürlich unsere Freunde und Bekannten noch komplett weit entfernt.
Ja, total. Das ist ja auch ein Prozess, ne? Ja. Also ich sehe das jetzt bei unseren Freunden da, da hat sich das jetzt Gott sei Dank eigentlich relativ schnell entwickelt hin zu einem Status, der irgendwie erträglich zu sein scheint. Oder ich sag mal so, der zumindest mal eine gute Ausgangsposition ist, von der aus man irgendwie weitermachen kann und gucken kann, wie kriegt man es jetzt eigentlich alles geregelt. Mhm. Da werden bestimmt noch viele, viele Dinge kommen, wo die jetzt überhaupt noch nicht dran denken. Und das Problem ist mit dieser Mediation beim Jugendamt, in dem Moment, wo einer von beiden eine anwaltliche Beratung in Anspruch nimmt, beziehungsweise die ins Spiel führt, also sagt, ich habe jetzt mit einem Anwalt gesprochen und der sagt übrigens Folgendes, in dem Moment ist die Mediation vorbei.
Ach echt?
Ja, weil die sagen, Mediation wird gemacht im Sinne des Wohles der Kinder und dafür, dass sich sozusagen beide Parteien zum Besten der Kinder einigen. Über zum Beispiel Sorgerecht, Aufenthaltsbestimmungsrecht und diese Dinge. Und dass dann eine Vereinbarung getroffen werden kann. Aber in dem Moment, wo du sozusagen Anwälte aufeinander loslassen würdest, wärst du sofort an dem Punkt, wo eben nicht mehr von der Gemeinschaft, also wo das Jugendamt davon ausgeht, dass nicht mehr eine gemeinschaftliche Lösung gefunden werden kann.
Ach so.
Und dann ziehen die sich komplett zurück.
Mhm. Gut, man könnte natürlich das dann noch privat weiter bezahlen, wahrscheinlich, diesen Service, oder?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, der ist kostenlos.
Weil es gibt ja auch Paartherapeuten, die quasi Mediation bei Trennungen anbieten. Ich weiß das von Freunden von uns, die eigentlich zur Paartherapie gegangen sind, um ihre Beziehung zu retten und wo dann aber relativ schnell klar wurde, dass sie eigentlich gar nicht mehr dahinter steht. Und dann wurde aus der Paartherapie quasi eine Trennungsbegleitung. Ein
Trennungscoaching, ja.
Und dann, aber die haben auch beide gesagt, das war total gut, dass jemand sie begleitet hat, der neutral war und der ihnen geholfen hat, auch ihre, die haben auch 3 Kinder, das zu sortieren für sich und mit ihnen gemeinsam zu überlegen, wie kann man das jetzt für die Familie am optimalsten regeln.
Ja. Ich glaube eigentlich, dass solche Dinge, dass sowas immer Sinn macht. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel in einem Fall von, also das ist jetzt Trennung, aber ich glaube auch bei anderen im weitesten Sinne, sag ich mal, Schicksalsschlägen, die man so erleben kann im Leben, dass es total Sinn macht, sich auch, ne, wenn man einen hohen Leidensdruck hat, professionell Hilfe zu holen. Und sei es durch einen Coach oder durch eine Therapie in irgendeiner Form. Oder zum Beispiel durch eine Trauergruppe. Eine gemeinsame Freundin von uns hat das ja auch gemacht nach dem sehr plötzlichen und dramatischen Tod ihres Vaters, wo sie nicht gut mit klarkam, dass sie eben dann irgendwann in der Trauergruppe super viel Halt gefunden hat und auch Verständnis für ihre Gefühle, die sie hatte. Und ich glaube, dass sowas immer total viel Sinn macht. Also für alle Beteiligten, ne? Also dass eine Trauerbegleitung beispielsweise, aber es gibt ja auch andere Traumata, die du als Familie erleiden kannst oder als Einzelperson, ja, wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt oder sowas. Es gibt, keine Ahnung, habe ich neulich erst wieder gesehen, wo habe ich denn das gesehen? Es war irgendwo angeschlagen, dass es solche Gruppen gibt für Eltern, deren Kinder psychische Erkrankungen haben. Also keine Ahnung, ne? Von Essstörungen über Depressionen und sonst was alles.
Das ist ja auch total sinnvoll, weil man ja nicht nur zum Informationsaustausch, sondern einfach, weil diese Personen genau nachvollziehen können, in was für einer Misere man sich gerade befindet.
Genau.
Das hilft total. Ich finde, das verbindet total, wenn man irgendwie ein Problem hat und jemand anderes sagt, kenne ich, geht mir genauso.
Genau. Und es geht ja noch nicht mal so darum, finde ich, in solchen Situationen, dass man gleich eine Lösung hat.
Nein, ne?
Sondern
nicht.
Es geht darum, dass jemand weiß, also ich hatte das von einer Studienfreundin von mir, ist der Vater gestorben, ist schon viele Jahre her jetzt. Und ich kriegte das so am Rande mit, wir hatten eigentlich gar nicht mehr so viel Kontakt. Und dann habe ich ihr geschrieben. Und dann hat sie sich gemeldet und wir haben uns dann tatsächlich auch ein paar Mal getroffen, haben auch immer noch guten Kontakt. Und die sagte, es ist in ihrem Umfeld niemand bisher, der das schon erlebt hat, dass ein Elternteil erkrankt und stirbt Und sie sagt, es verstehen alle, dass es mir nicht gut geht oder es verstehen alle, dass ich traurig bin oder dass ich so, aber ich kann es eigentlich trotzdem niemandem wirklich erklären, wie ich mich fühle, weil wenn du das nicht erlebt hast, kannst du es auch nur schwer antizipieren und es müssen auch nicht mal die Eltern sein. Also wenn du noch niemals so einen Verlust oder so erlebt hast, dann ist es eben die blanke Theorie. Du kannst dir vorstellen, dass es schrecklich ist, du kannst dir vorstellen, dass der andere traurig ist und du kannst dir alles Mögliche vorstellen, aber wirklich nachfühlen kannst du es nicht.
Nee, klar.
Und ich hatte das ja nun auch schon erlebt und deswegen hatte ich ihr auch geschrieben und wir haben dann eben regelmäßig irgendwie so geredet und das war eben so, ich sagte, das ist halt der Club, in den keiner will, aber es hilft halt trotzdem,
in dem weil wir aber alle wahrscheinlich
irgendwann
demnächst alle eintreten.
Genau.
Also nicht demnächst, aber hoffentlich nicht, aber
demnächst
irgendwann in unserem Leben eintreten.
Ja, genau. Und das ist aber eben so dieses, was du gerade gesagt hast, jemand, der genau versteht und der genau weiß, wo du gerade bist. So.
Mhm.
Und das ist unheimlich viel wert. Und ich glaube, ich würde immer versuchen, in einer Krise, die ich in irgendeiner Form hätte, genau das zu finden, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich es nicht auf die Reihe kriege oder dass vielleicht selbst die besten Freunde und Freundinnen, dass es da irgendwie so eine Grenze gibt, weißt du? Das,
ja.
Das ist ja auch, hat ja noch nicht mal unbedingt was mit der Bindung oder mit der Intensität der Freundschaft zu tun, sondern einfach mit der Fähigkeit zu antizipieren, was der andere gerade durchmacht. Dann würde ich immer, glaube ich, auf sowas
jemanden sich suchen, der...
Ja.
Oder eben eine Gruppe suchen.
Ja, eine Gruppe oder
ja, oder wirklich einen Therapeuten oder einen Coach oder wie auch immer.
Ja, ich würde das tun.
Ja.
Also ich habe das im Umfeld so viel gesehen inzwischen, wie gut das, wenn es denn, ne, wenn es denn stimmt, wenn es denn passt auch, wie gut das Menschen stabilisieren kann in Krisen, egal wie die Krisen sind, also was für eine Sorte Krise es ist. Wahrscheinlich sollte jeder Therapie machen und einfach einen haben, der...
Ich würde das auch gerne mal, einfach aus Interesse machen.
Ich würde das auch. Ich habe ja mal ein Coaching gemacht vor Jahren. Da war, warte mal, wie lange ist denn das her? 2010, glaube ich, war das. Und da habe ich so ein, da ging es eigentlich so ein bisschen darum, rauszufinden, was ich eigentlich machen will im Leben, so noch...
Ja,
ne?
Also eine Art Karriere.
Ja, genau.
So was also wie ging, Jutta Schwarz anbietet, mit der wir doch mal eine Folge gemacht haben.
Ja, genau, so ein bisschen sowas.
Mhm.
Und das war für mich so, das hat so gut getan. Also das eine war natürlich der Effekt, also weswegen ich da hingegangen bin, Fragen, die ich hatte, die ich dann irgendwie für mich auch klären konnte. Aber das andere war... dass da jemand war, der sich nur auf mich konzentriert hat und auf das, was ich jetzt gerade in meinem Kopf bewegt habe. Und jemand, der auf jeden Fall in meiner Ecke war. Also weißt du, so dieses Gefühl, es gibt eigentlich keine Bewertung, es gibt keine Erwartungshaltung, es gibt keine, ne, keine Gefühle, die da irgendeine Rolle spielen. So, und das fand ich, und so müsste das ja eigentlich bei einer Therapie auch sein.
Ja,
ne?
Das, im Idealfall.
Ja, genau. Und das... finde ich immer gut, glaube ich.
Ja, gut, ich meine, das kann sich jetzt nicht jeder leisten. Einige haben auch natürlich Angst, dass dann irgendwie, wenn das einmal in deiner Krankenversicherungsakte ist, dass dann,
das
wenn du dich irgendwo bewirbst für einen Job oder wie auch immer, dass es dann problematisch wird oder wenn du die Versicherung wechseln möchtest irgendwann mal.
Ja.
Aber es gibt auf jeden Fall ja auch, wie jetzt da im Falle deiner Freunde, kostenlose Möglichkeiten. Also meine Eltern, die haben sich damals bei Pro Familia beraten lassen, als die sich getrennt haben. Die hatten auch dann irgendwelche Psychologen, die dann, oder Kinderpsychologen, die ihnen empfohlen haben, wie sie mir das sagen, also schon noch vor der Trennung quasi, wie sie das mir kommunizieren und wie man damit dann umgeht, so als Familie. Und meine Mutter, die sagt heute noch, das ist ja inzwischen lange, lange her. Die sagt heute noch, das hätte ihr damals wahnsinnig geholfen, dahin zu gehen und jemand Erfahrenes an ihrer Seite zu haben, der sagt, sie machen das so.
Ja.
Man kann sich ja immer noch überlegen, ob man das so machen möchte oder ob man, ne? Aber Das würde ich
auch. Ja, auch jemand, der sagt, der Erfahrung nach ist es übrigens folgendermaßen oder ja, so. Ne?
Genau.
Also das ist jetzt hier in dem Fall von unseren Freunden, die sich da gerade trennen, auch so. Da ist eine...
Entschuldigung. Quasi möchte ich jetzt
der Hund hat
einen Ball spielen.
Hat einen Ball geholt.
Nee, Schätzele, das können wir
das
jetzt
machen
nicht.
Wir jetzt nicht. Das machen wir gleich. Du kleiner Knuff. Du kleiner Knuff. Ja. kurze Ablenkung. Die hatten... ich habe den Faden verloren. Ach so, nee, genau.
Mensch, Percy, du bringst uns hier völlig aus dem Konzept.
Ja, total.
Das geht
mit
ja gar nicht.
Ball. Diese Freundin, genau, die sich da gerade trennen, die hat eine sehr enge Freundin und die ist Kinderpsychologin und arbeitet eben auch genau in solchen, mit solchen Familien, die solche Trennungskinder haben, die irgendwie unter der Trennung leiden und so weiter. Da hat sie natürlich auch jemanden an der Seite, der ihr ganz klar sagen kann, also pass auf, ne, dann hatte sie, ich weiß nicht, hatte sie irgendwie die Vorstellung, sie würde irgendwas so und so machen und dann hat die gesagt, ah,
lieber nicht.
Denk nochmal drüber nach, weil folgendes und so. Und das hilft natürlich auch.
Super.
Ich meine,
es gibt natürlich auch Ratgeber, die man lesen kann.
Ja. Ne?
Aber das ist natürlich super, wenn du so jemanden hast, der dich dann so ein bisschen coacht und dich bei der Hand nimmt, egal was.
Ja.
Also sich einen Spezialisten zu suchen, entweder im Freundeskreis oder wo auch immer.
Ja.
Das ist auf jeden Fall.
Und es ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, als tatsächlich zum Beispiel halt bei Freunden oder Freundinnen zu suchen, was natürlich auch total Sinn macht und was auch total gut tun kann, weil es ja ganz oft konkrete Zufluchtsorte sind, die man haben kann im Sinne von jemand, wie du eben gesagt hast, du möchtest, dass deine Tochter immer weiß, dass das Bett da ist. So.
Ja, genau.
Dieses Gefühl zu haben bei, ne, egal ob es Geschwister, Freunde, wer auch immer ist, das ist ja total wichtig, aber trotzdem können die ja nicht deine Lebenskrise für dich lösen, sozusagen, ne? Ja gut, aber abgesehen von Therapie gibt es wahrscheinlich dann doch auch noch viele kleine Dinge, die man so tun kann, um sich zu stabilisieren.
Ja, also was bei mir immer hilft, ich meine, ich bin ja zum Glück ein mental relativ stabiler Mensch, aber ich hatte jetzt auch, muss ich sagen, so im letzten Jahr oder halben Jahr auch öfter mal so Momente, wo ich gedacht habe, es wird mir jetzt einfach alles zu viel. Diese Corona-Scheiße, dann diese Klimascheiße, diese Politik und all dieser Mist. Und für mich ist dann immer so eine Sache, die mir richtig gut tut, einfach rausgehen. Spazieren gehen, an die frische Luft, in die Natur. Entweder bei uns auf dem Wochenendgrundstück rumgraben oder auch einfach hier in der Stadt spazieren gehen. Das hilft mir total.
Also rausgehen hilft mir auch, Bewegung hilft mir auch. Mir hilft tatsächlich Sachen aufschreiben, ganz regelmäßig. Also wirklich so, dass ich in düstereren Phasen meines Lebens echt morgens als erstes mal 3 Seiten so runtergeschrieben habe.
Ja, wenn es stimmt. Wenn ich so, zum Beispiel, wenn ich mich ganz doll gestritten habe mit meinem Mann, das sind auch so Momente, wo ich dann mal wieder was, ich habe jetzt kein Tagebuch, aber wo ich mal wieder was aufschreibe. Einfach mal. Ich finde, es hilft auch manchmal, das einmal aufzuschreiben, sich das nochmal durchzulesen, um seine Gedanken so ein bisschen zu sortieren. Oder auch, wenn man sich das dann später nochmal durchliest, zu gucken, war man eigentlich vielleicht ein bisschen sehr emotional in dem Moment und hat überreagiert oder so, ne? Das so zur Reflexion.
Ja, genau. Also das hilft mir bei sowas auch. Drüber reden hilft bedingt für mich.
Kommt drauf an. Meistens bin ich auch eher jemand, der dann erstmal für sich selber sortieren muss.
Ja, genau. Also so, weil ich auch immer, ich komme immer ganz schnell in diesen Modus, dass ich dann schon immer gleich versuche, Dinge zu erklären, während ich sie während ich erstmal den Ist-Zustand eigentlich ausspreche. Und dann bin ich ja schon gleich wieder, bin ich ganz oft in so einem Rechtfertigungsmodus. Zum Beispiel, wenn andere Leute irgendeine Scheiße gebaut haben. Und ich darunter leiden muss, dann bin ich, wenn ich darüber spreche, ganz oft schon wieder in so einem...
Versucht man die schon wieder zu verteidigen.
Genau. Ja, genau. Das so zu erklären, irgendwie zu sagen, ja, aber und so. Das ist natürlich irgendwie auch manchmal nicht so günstig.
Ja. Und sich selber was Gutes tun, finde ich. Also das ist ja für jeden was anderes. Also zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, sich einen schönen Tee kochen, sich irgendwo hinsetzen, baden.
Krimi lesen hilft
oder
Krimi lesen. Wirklich?
Ja?
Ja. Ja, weil Krimi ist für mich so, also wenn es gut geschrieben ist, natürlich jetzt nicht irgendein Rotz, ich habe da schon Ansprüche, aber Krimi deshalb, weil es mich so nochmal komplett woanders hin mitnimmt. Also es ist halt wie so eine andere Welt, also ich kann dann mal so auschecken aus meinem Ding um mich rum und das ist dann, also für mich dann so diese, keine Ahnung, Ermittlungsarbeiten und Kram, das ist halt so anders. als jetzt mein Alltag. Also ich würde dann nicht irgendeine Familiensaga lesen, wo die Leute vielleicht ähnliche Probleme haben.
Nee, kann ich nachvollziehen.
So, deswegen.
Ich bin dann ja eher diejenige, die dann Ratgeber liest zum Thema. Also dann,
das mache ich
dass
auch.
Dass ich mich dann auf Recherche begebe, gibt es irgendwelche das Bücher stimmt, ja. oder Blogs oder irgendjemand, der sich damit schon mal beschäftigt hat. Und dann lese ich dann irgendwie zum Thema was.
Das mache ich auch, das stimmt.
Ja, aber das ist jetzt für mich eher schon wie so eine Problemlösungsarbeit, nicht so sehr dieser Wohlfühlmoment, wo man sich selber was Gutes tut. Ich glaube, Routine ist auch gut, gerade in so Krisenzeiten. Also wir hatten ja als Familie eine sehr intensive Krise, als mein Onkel tödlich verunglückt ist. Da war ich 15. Und ich fand das da irgendwie so heilsam, dass also die gemeinsamen Mahlzeiten und die Tageszeiten, also dass die eingehalten wurden. Es gab zwar auch ein paar Tage, an denen das nicht so war. Da ist meine Mutter dann zu meinen Großeltern gezogen mit meiner damals noch Babyschwester oder Kleinkindschwester. Und da war ich mit meinem Stiefvater allein zu Hause und musste ja weiter zur Schule gehen. Und das war schrecklich. Und als meine Mutter dann wieder da war und wir wieder so diesen Alltag hatten und diese Routine, die dann stattgefunden hat, das hat mir total geholfen irgendwie, dass man das Gefühl hatte, es geht, auch wenn es alles schrecklich ist und traurig und es allen scheiße geht, geht es irgendwie trotzdem weiter.
Was tatsächlich jetzt vielleicht nicht für so viele Menschen funktioniert oder weiß ich nicht genau, mir hilft tatsächlich auch so ein bisschen spirituelle Ausrichtung. Mhm. Also weil du gerade gesagt hast, intensive Familienkrise, das hatten wir in der Familie, als meine Cousine starb, da war ich 17 und die war Anfang 20, die hat sich das Leben genommen. Und das war natürlich in ganz vielen Aspekten super dramatisch. Und auch wenn sich das vorher so angekündigt hatte, hatte doch keiner gedacht, dass sie es wirklich macht. Und das war wirklich furchtbar. Und ich kann mich daran erinnern, dass also mein Onkel und meine Tante, die leben so auf dem Dorf und das ist eine sehr kleine Gemeinschaft. Und die sind natürlich, ne, wer hat da was zu sagen? Der Bürgermeister, der Pfarrer, also so der, ja. der Doktor, der Lehrer, so. Mhm. Und da wurde tatsächlich wurden diese ganzen Trauer- und Begräbnisrituale eingehalten. 3 Tage Totenwache und solche Sachen. Und ich fand das, kann mich daran erinnern, dass ich das total gruselig fand am Anfang. Dass ich dachte, jetzt gehen wir wieder in diese dunkle Kapelle, dann steht da dieser Sarg. Also weißt du, so
ja.
fand es. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann zum ersten Mal erlebt, wie tröstlich diese Rituale sind. Also diese Dinge, die man dann so tut. Und natürlich auch dieser spirituelle Aspekt, dass du dich an Gott wendest.
Ja.
Und so Trost suchst.
Stimmt, ich
erinnere mich. Und das war total. Und ich habe halt gesehen, dass es zum Beispiel meinem Onkel und meiner Tante so geholfen hat. Da habe ich das zum ersten Mal selber so erfahren eigentlich, ne? Und das, also ich mache jetzt keine Totenwache 3 Tage, wenn irgendwas ist. Aber
nein, aber ich bin ja selber überhaupt nicht religiös, ich bin ja noch nicht mal getauft. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch damals, dass ich da zum ersten Mal in meinem Leben richtig intensiv gebetet habe in dieser Zeit, als mein Onkel lag 2 Wochen im Koma nach diesem Unfall, bevor er dann gestorben ist. Und das war so eine Phase, wo ich dann auch, wo wir alle als Familie zum ersten Mal, glaube ich, gebetet haben. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass man dann auch natürlich auch zur Bewältigung der Trauer dann sich solche Rituale.
Meditation hilft auch total.
Meditation, das wäre
ja.
auch. Genau, das ist auch ein Punkt. Oder Yoga. Ich mache ja gerne Yoga. Und das sind auch so Momente der inneren Einkehr und Ruhe. Und ich habe auch so ein Buch, wie heißt das denn nochmal? Das ist von einer buddhistischen Mönchin geschrieben. Die Wege aus der Krise heißt das. Das habe ich zum Beispiel mal gelesen, damals, als meine beste Freundin am Hirntumor gestorben ist. Und das fand ich auch sehr heilsam. Also dann, das ist ja der Buddhismus, das ist irgendwie die Religion, der ich mich dann auch am ehesten verbunden fühle. Und das fand ich auch hilfreich. Ja, Mensch.
Haben wir mal schön die Kurve gekriegt.
Eine ganz schöne Wendung jetzt hier. Ja, jedenfalls würden wir uns natürlich auch interessieren, ob ihr noch Strategien oder Ideen habt oder was euch hilft in Krisen, wohin ihr euch wendet, wie ihr euch wieder erdet. Es müssen ja gar nicht so dramatische Dinge auch sein, wie jetzt Tod oder Trennung. Es gibt ja auch Momente, wo man einfach so mal im Alltag irgendwie, wo man einfach auch ohne Grund einmal
es gibt natürlich auch, ich sag mal so, Dinge, die im Alltag sich verändern, die jetzt nicht gleich eine fundamentale Krise hervorrufen, aber die trotzdem von uns verlangen, dass wir uns irgendwie neu ausrichten und neu irgendwie wieder aufstellen, ne? Keine Ahnung, Jobwechsel, Umzüge, das kann, ne, das ist immer alles auch schön, vielleicht, aber auch herausfordernd, ne?
Ja, natürlich, ist mit vielen Ängsten verbunden und Sorgen und auch mit Einsamkeit. Also ich muss jetzt gerade so an Umzug denken, ne, als wir da in die USA gezogen sind. Die ersten Wochen fand ich auch ganz schrecklich, da war ich so alleine. Und ja, genau, es passiert ja viel im Leben, was solche Momente hervorruft. Also vielleicht
ein Hund streicheln hilft auch.
Ja, Tiere. Ja. Das muss ich übrigens auch sagen. Je älter ich werde, desto mehr bemerke ich, wie sehr mir der Umgang mit Tieren gut tut. Mhm. Aber meine Familie will ja keinen Hund. Meine Familie ist nicht wahr. Mein Mann will keinen Hund.
Ich habe das neulich nochmal irgendwo gelesen, dass ein Hund zu streicheln irgendein bestimmtes Glückshormon im Gehirn triggert. Ich habe vergessen, welches.
Ach echt? Dann werde ich ja jetzt demnächst ganz glücklich sein, weil ich jetzt einen Bürohund habe. Ja.
Kannst auch immer kommen und meinen Percy streicheln.
Sehr gut. Wir nehmen den auch gerne, wenn ihr mal in den Urlaub fahrt.
Sehr gut. Gut zu wissen.
Okay, gut. Dann hören wir jetzt mal auf, ne? Weil unser Essen sonst kalt wird.
Ja, unser Essen wird kalt und wir haben auch nicht die ultimative Antwort auf auf Lebenskrisen. Wir müssen darüber nachdenken.
Ja, aber wir haben ja auf jeden Fall schon ein paar Strategien.
Ja, wir sind ja auch nicht mehr 20, ne? Das hilft auch.
Das Älterwerden oder das Gespräch mit älteren Menschen in solchen Situationen finde ich manchmal sehr hilfreich. Ja. Jemand, der einfach schon viele Krisen meistern musste und weiß, wie man wilde Meere durchschifft.
Ja, genau.
Okay, also dann in diesem Sinne.
Wir machen jetzt nicht wieder so eine lange Pause, oder?
Ich hoffe nicht.
Nein, wir nehmen uns das jetzt vor.
Okay.
Sonst kriege ich eine Podcast-Krise.
Das wäre ja auch nicht gut. Also alles Liebe euch und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.